Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Dichiariamo aperta la 77ª mostra d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Alla fine lo sapevo, ho sbagliato io. Vabbè, buon lavoro a tutti!
Ja, so klingt das, wenn die 8 wichtigsten Filmfestivalleiterinnen Europas gemeinsam und fast synchron zumindest das erste Pandemiefestival eröffnet haben. Wie sie da standen, Carlo Chatrian von der Berlinale, Thierry Frémaux aus Cannes oder Lily Instant aus Locarno, ist sicherlich jetzt schon ein Bild dieser 77. Ausgabe der internationalen Filmfestspiele von Venedig. Eine halbe Stunde lang senden wir heute live vom Nido, besprechen gleich die ersten Filme und Themen, die das Treiben hier bestimmen und erwähnen dabei sicherlich auch mehrfach das hier.
Please keep your face mask on also during the screening. Thanks for your collaboration.
Ja, die Maske, die sich hier so langsam zum Festivalsymbol gemausert hat. Dabei hat die Maske in Venedig ja auch Tradition. Nicht nur als Gesichtsbedeckung beim Karneval, als Objekt der Transformation von Geschlecht und Klasse, festgehalten in so vielen Opern und Romanen, die hier entstanden sind, aber auch als Hygienemaßnahme, zum Beispiel auf dem Lazzaretto Vecchio, einer kleinen Insel, die hier während einer Pestepidemie als Lazarett genutzt worden ist. Und von den Mitarbeitern wurden dort auch Masken getragen. Heute findet dort das Virtual Reality Festival des großen Filmfestivals statt. Die Maske schützt die Festivalbesucher weitestgehend vor Corona, aber infizieren will man sich ja irgendwie dann doch schon von guten Filmen, von Bildern und Gefühlen. Davon gibt es gleich jede Menge. Vollbild sendet heute live vom Lido in Venedig. Hier finden die Filmfestspiele statt und vieles ist anders, aber nicht alles. Auf jeden Fall ist es derzeit der Beweis dafür, wie sehr die Filmbranche dieses Treffen oder diese Treffen vor allem vermisst hat und auch wie sehr sie braucht. Und vielleicht ja auch ein Beweis dafür, dass das so häufig totgesagte Venedig immer noch als Festival einen Anspruch im Kino behauptet. Eine Frage, die ich jetzt an Anke Lewicke weitergeben möchte. Sie ist mit dem obligatorischen Sicherheitsabstand bei mir im Studio der lieben Kollegen des italienischen Rundfunks. Anke, ist es nicht dann doch irgendwie symbolisch für die Filmbranche zumindest, dass jetzt das älteste Filmfestival der Welt wagt, eine Ausgabe in der Pandemie stattfinden zu lassen?
Das ist interessant. Ich meine, Venedig wird ja immer wieder totgesagt und entsteht immer wieder neu. Und ich meine, ich kann da aus meinem 30-jährigen Nähkästchen plaudern. Ich bin seit 1989, glaube ich, hier in Venedig. Und was ich alles schon erlebt habe, dass es dann hieß, oh, ein Festival kann ohne Filmmarkt nicht sein. Dann wurde ein Filmmarkt eröffnet. Aber dann gab es gleichzeitig wieder die Konkurrenz mit Toronto. Und dann hat sich Hollywood gesagt, ach, warum sollen wir denn einfach die Leute, die ganzen Stars hier noch hinschicken, aber jetzt hat Barbera sie wieder zurückgeholt und es gibt ja auch eine ganz andere Infrastruktur mittlerweile. Also in meinem ersten Jahr habe ich immer noch so auf Klappstühlchen im Kino gesessen und da irgendwie Robert Altman und Kieslowski und so weiter gesehen und jetzt ist das frühere Freiluftkino ein tolles, überdachtes Kino mit schönen Sesseln. Also ich finde, Venedig erfindet sich immer wieder neu und insofern hast du natürlich recht. Es ist schön, dass wir jetzt hier wieder sind, um zu gucken, einfach was das Kino uns noch zu erzählen hat und mit welchen Bildern es die große Leinwand einfach bespielt. Die habe ich nämlich vermisst, die große Leinwand.
Ja, ging uns, glaube ich, allen so. Es ist aber doch viel anders, nicht wahr? Wir tragen Maske jetzt gerade nicht, aber auf dem Weg zum Beispiel ins Studio, auf dem Weg im Kino selber, auf dem Weg im Gelände tragen wir Maske. Handschuhe trage ich jetzt zum Beispiel auch. Die sind nicht immer von Pflicht. Aber wie hast du denn diese ersten Tage dieses dann doch anderen Festivals erlebt?
Du, ich bin überrascht, wie erstaunlich diszipliniert das ist. Ich finde das eigentlich auch ganz schön, dass man sich die Karten online einfach schon buchen kann. Es gibt nicht mehr das Gedrängel, weil die Italiener, gerade die Italienerinnen, die Älteren, drängeln sich ja. Die stehen hinten an und sind auf einmal ganz vorne. Das läuft eigentlich alles ganz schön ab. Und wenn ich mal so ganz ehrlich bin, so im Kino, so links und rechts sitzt keiner neben mir. Das ist wie so eine Lümmellandschaft, eben nochmal mit der großen Leinwand. Und gleichzeitig, das hört sich jetzt so pathetisch an, aber am Anfang haben wir diese 8 Festivalleiter und Leiterinnen gehört. Man kommt sich ja auch ein bisschen so vor wie die Kriegerin des Kinos. Ich meine, das Kino war schon vor Corona in der Krise, die ganzen Streaming-Debatten. Und jetzt feiern wir hier alle das Kino. Und ich finde, Tilda Swinton hat das so toll am Eröffnungsabend gemacht. Sie hat ja den goldenen Ehrenlöwen bekommen. Und sie hat dann einfach so gesagt, das Kino ist ihr Lieblingsort. Das Kino ist einfach ihr Vaterland.
Is my happy place. It's my true motherland. And its fellowship is my heart's family tree. Names on the list of those awarded this honor. Meanwhile, they are the names of my masters. They're the elders of my tribe.
Ja, Pathos kann doch auch manchmal richtig schön sein. Also sie sagt, die vor ihr diesen Preis bekommen haben, sind ihre Meister, ihre Vorbilder. Es sind die Ältesten ihres Stammes.
Tilda Swinton war dann ja auch im Mittelpunkt des neuen Films von Pedro Almodovar. Sein erster englischsprachiger Film ist mit 30 Minuten ein Kurzfilm geworden, basiert aber auf einem sehr bekannten Ein-Personen-Stück von Jean Cocteau von 1930. Dieses Stück wurde schon so häufig verfilmt auf den Theaterbühnen von den größten Schauspielerinnen wie Isabella Rossellini gespielt, aber auch von ihrer Mutter. Und überhaupt war man gespannt, wie sehr ein Pedro Almodóvar, der ja die Pandemie äußerst hart im Lockdown in Spanien erlebt hat, wie er sich diesem Stoff jetzt nähern wird. Und das ist ja dann doch wieder so eine almodovarische Ausstattungsorgie geworden.
Ja, es hat vor allen Dingen auch was Augenzwinkerndes. Du hast ja schon gesagt, es ist eigentlich ein Frauenstück.
Ja.
Also das kann man jetzt auch einfach schon mal gut drehen, weil man hat, muss ja keine Distanz halten. Und Ausstattungsorgie, ja, aber es macht sich ja auch als Ausstattung kenntlich, weil das Ganze ist in einem Filmstudio gedreht. Wir sehen das immer, wir sehen, dass das Dekoration ist, aber es sind diese knalligen Primärfarben, die Almodóvar immer einsetzt. Und dann dieser Monolog, also es geht um Tilda Swinton, sie spielt eine Frau, die verlassen wurde und jetzt ruft der Liebhaber nochmal an. Und wie sie, das ist ja auch eine Übung in Sachen Schauspielerei, wie sie die ganze Wut und Trauer versucht zu unterdrücken. Und dann kommt sie trotzdem auf einmal vor. Also sie dekliniert so alle Tonlagen einer Trennung einfach durch und dabei schaut man unheimlich gerne zu. Und sie ist natürlich wie bei Almodóvar, er lässt seine Heldin ja auch, was die Kleidung betrifft, nie in Stich. Sie sieht immer elegant aus und auch in einer halben Stunde kann man sich erstaunlich viel umziehen.
Während des Lockdowns hat Almodóvar ein Tagebuch geführt über die Sachen, die er liest, über die Sachen, die er sieht. Jetzt ist das ein Film in einer Kulisse, die selber eingesperrt ist. Irgendwie ist das Eingeschlossensein ja auch Thema dieses Stücks, nicht wahr? Ich hatte das Gefühl, dass aber Almodóvar auch diesen Film nutzt, um zu sagen, dieses Eingesperrtsein ist eigentlich was Furchtbares, weil wir auf unsere schlimmsten Sachen zurückgeworfen werden. Und er schenkt ja dieser Heldin einen Neuanfang und der ist nun mal nicht mehr in dieser Kulisse.
Ja, genau, so hört es auf. Man sieht Tilda Swinton dann als Punk, was ja auch wieder passt. Und vielleicht ist es ja ganz schön, dass sozusagen durch diese ganze Pandemie das Kino sich auch nochmal neu empfinden kann. Also auch wenn es hier um einen Abschied geht, einen Abschiedsmonolog, habe ich die ganze Zeit das Gefühl, so in der Grundstimmung, ja, versucht das Kino hier neue Wege zu gehen.
Pandemie als Neuanfang war auch im Mittelpunkt des griechischen Films Apple von Christos Nikou, der hier die wichtigste Nebenreihe, die Horizonte, eröffnet hat, ein Thema. In Apples geht es um eine Pandemie, aber etwas anders. Da gibt es kein Virus, sondern Menschen vergessen plötzlich, wie ihr Leben war. Also wir sehen einen Busfahrer, der nicht mehr weiß, was er tun soll, wohin er fahren soll. Menschen steigen aus dem Auto aus, wissen nicht, wo sie sind. Aber auch hier lernen wir einen Mann kennen, dem quasi geholfen wird, ein neues Leben anzufangen. Aber wie gesagt, Pandemie als Neuanfang.
Ja, ich fand das unheimlich schön in Szene gesetzt. Also dieser Mann bekommt dann einfach gesagt, auch ohne dein Gedächtnis, ohne deine Erinnerungen, du kannst einen neuen Einstieg machen. Und damit erfindet er ja sich und das ganze Leben auch nochmal neu. Und das ist auch ein bisschen so, als würde man die Bilder zum ersten Mal sehen. Weil alles, was er macht, muss er ja fotografieren mit einer Polaroid-Kamera. Also da kommt auch nochmal eine andere Optik in den Film rein. Und dann fährt er auf einmal mit einem Kinderfahrrad rum. Oder er setzt sich wieder ins Auto. Oder er geht dann einmal in die Disco. Das ist so ein hinreißender Tanz. Und am Ende hat der Film ja noch eine ganz überraschende Auflösung. Das Äpfel wird immer wieder gesagt, sind gut, um die Erinnerung zu vergessen.
Ja.
Und er isst permanent Äpfel, weil wir kriegen mit, eigentlich ist das auch ein Film über Trauerarbeit. Also, und vielleicht leistet das Kino auch gerade hier diese Trauerarbeit damit, und jetzt wiederhole ich mich nochmal, neu beginnen kann.
Das Absurde ist ja dieser Fetisch mit diesen Äpfeln, der ja nie wirklich ausgestellt wird. Ne? Es ist ein sehr ruhiger Film, erzählt mit einem wunderbaren Hauptdarsteller, fürs griechische Kino auch gar nicht so ungewöhnlich. Der Regisseur ist der ehemalige Regieassistent von Yorgos Lanthimos, diesem Regisseur, der uns ja auch mit solchen Geschichten immer überrascht hat, wo es darum ging, etwas Neues zu lernen.
Ja, es sind immer diese surrealistischen Versuchsanordnungen und bei Lanthimos ist es ja so häufig, dass er über Entfremdung nachgedacht hat, so auch die Wirtschaftskrise in Griechenland eingefangen hat. Aber dieser Film hat im Grunde dann auch wieder einen heiteren Tonfall, weil man einfach auch sieht, hier möchte ein Mann nicht nur eine Bestandsaufnahme machen und sagen, das Leben, ich richte mich jetzt in meiner Melancholie ein, sondern er sucht ja mit den Bildern, die er sich von seinem Alltag dann auch buchstäblich macht, versucht er ja wieder einen Zugang ins Leben zu finden.
So viele Leinwände waren in den letzten Monaten selten. Hier bei den Filmfestspielen von Venedig sind sie halt jeden Tag gefüllt mit neuen Filmen, mit aufregenden Filmemachern, die man noch entdecken muss, mit alten Freunden und Bekannten. Anke Lewicke und ich sprechen über die ersten filmischen Tage auf dem Lido. Ich glaube, Anke, wir sollten mit einer alten Bekannten beginnen. Jasmila Zbanic, die bosnische Regisseurin, hatte 2006 ihr Spielfilmdebüt auf der Berlinale und gewann damit sofort auch den Goldenen Bären. Nun ist sie zum ersten Mal in Venedig im Wettbewerb mit Quo Vadis Aida, mit dem sie thematisch ja gewissermaßen wieder zu ihrem Debütfilm zurückkehrt.
Ja, der Debütfilm war Esmas Geheimnis und da ging es eben um eine Frau, die während des Bosnienkrieges vergewaltigt wurde und es gab damals ja systematisch diese Vergewaltigung und sie hat ihrer Tochter das immer wieder verschwiegen, sondern einfach gesagt, ihr Vater sei doch im Krieg gefallen und dadurch wurde einfach viel Atmosphäre eingefangen darüber, wie man nach dem Krieg überhaupt weiterleben kann, wie man eben den Krieg an die Generationen weitervermittelt, also aber dass sie trotzdem auch weiterleben können, dass sie nicht erschlagen werden von dieser Geschichte und im Grunde geht es ja in diesem Film auch darum, also es geht um das Massaker in Srebrenica und da gibt es auch wieder eine weibliche Perspektive. Es ist nämlich die Übersetzerin, die vermittelt eben zwischen den Blauhelmen, also es ist ja eine holländische Einheit, niederländische Einheit gewesen und den serbischen Militär. Und das Interessante oder Bemerkenswerte, und da ist ja die Herausforderung gewesen, Patrick, und du hast das so schön eigentlich schon auch formuliert, als wir mal Kaffee getrunken haben. Wir wissen ja eigentlich, was da passiert ist. Wir kennen die Ereignisse. Also ist die Herausforderung doch, wie schafft sie die Gegenwärtigkeit wiederherzustellen?
Richtig. Es geht ja, Aida, diese Frau hat ja einen Mann und die Söhne. Und man muss sagen, in dem Moment, wo die UN die serbischen Truppen nicht angreift, gibt es ein großes Problem, denn die Bevölkerung will fliehen. Aber es gibt nicht genug Platz in der Halle, wo die UN-Soldaten sind. Deshalb muss die halbe Bevölkerung draußen sitzen. Und da sind auch ihre zwei Söhne und ihr Mann. Irgendwie schafft sie es dadurch, dass sie Übersetzerin ist, sie zu retten. Aber wir merken langsam, wie aussichtslos das eigentlich alles ist. Denn die UN wird hier versagen. Wir wissen alle, wohin das läuft. Es werden fast 10.000 Männer und kleine Jungen umgebracht werden von diesen Milizen. Und Aida ist, glaube ich, eine Figur, die das spürt. Sie weiß, wohin diese Busse dann später abreisen werden. Und dann begeht ja die Regisseurin einen Moment damit, da wir wissen, wo die Busse hinfahren, nicht wahr? Und die Regisseurin weiß, dass wir wissen, wohin die Busse fahren, spielt sie ein bisschen mit Suspense. Das könnte man ethisch durchaus hinterfragen.
Ja, aber ich finde, sie löst es dann doch über diese Frauenfigur sehr gut. Also diese Frau weiß eigentlich das, was wir auch wissen, aber es scheint ja so, als würden die UN-Blauhelme es regelrecht vergessen wollen. Sie warnt sie ja auch immer. Sie sagt, ihr wisst doch im Grunde, was da passiert. Und dadurch artikuliert sich nochmal ihre Unmacht und ihre Wut. Und was man dann eben auch mitbekommt, sie ist ja auf der UN-Liste. Sie darf rausfahren mit den Bussen, die gesichert sind. Und sie möchte ja, dass dann ihre drei Männer, also der Vater und die zwei Söhne mit draufkommen. Und sie rennt da einfach gegen einen Starrsinn ein, dass die Leute einfach nur ihre Befehle verfolgen und dass es überhaupt gar keine Zivilcourage in dem Moment gibt. Also darum geht es hier einfach auch. Also auch um das große Versagen, was damals auf internationaler Ebene stattgefunden hat, das nochmal anhand dieser Frau zu erzählen. Und dadurch, finde ich, umgeht sie diesen Suspense-Moment. Also man denkt nie, diese Spannung ist hier für eine Kinodramaturgie ausgebeutet.
Also Film als Erinnerungskultur, obwohl das jetzt nicht 70 Jahre her ist, sondern was sind das, ungefähr 20 Jahre, hat sie auch, ja, die Regisseurin zumindest, Jasmila Zbanic, hier gesagt, es ist nötig, dass dieser Film gerade jetzt entsteht.
Ja, weil sie sagt einfach, dass unheimlich viele der Verbrecher heute noch in wichtigen Positionen sind, dass sie bei der Polizei und in der Regierung sitzen.
That's the biggest problem, that they were told what to think. And what they've been told is, you know, by structures that remained from the war, and they don't want truth to come out. Because people who are connected with war crimes are still in police, in governments, and they don't want other perspective to come in.
Ja, also es gibt wirklich noch wohl das traurige Bedürfnis nach einer offiziellen Verdrängung. Und damit hört der Film ja eigentlich auch auf, mit einem sehr, ja, traurigen.
Ja, wir sind wieder da. Da war die Leitung kurz weg. Aber so ist das nun mal halt, wenn man live von vor Ort sendet. Das passiert auch manchmal. Wir wollen sprechen weiter über einen Wettbewerbsfilm aus Indien, der uns sehr überzeugt hat. The Disciple von Chaitanya Tamhane, ein indischer Regisseur, der seinen zweiten Film hier präsentiert hat. Es geht um indische klassische Musik, das Rag oder das Raga, ganz anders als die klassische Musik in Europa. Und es geht hier um einen Schüler, der seinen Guru beerben möchte.
Ja, und es ist eine Musik, die ja auch ein bisschen was Trancehaftes hat. Und mit einem Konzert fängt es dann eben auch an. Wir sehen den Guru, der sich so langsam einstimmt. Also es ist ja eine einstimmige Musik. Und man kriegt mit, wie er immer mehr abhebt und sieht diesen stolzen Schüler, der so froh ist, dass sein Guru das kann. Und dann hören wir ihn und wir spüren schon, er kann es eigentlich nicht so. Und dann erfahren wir immer mehr, dass sein Vater das auch schon machen wollte und es auch nicht so gut geschafft hat, dass er dann Bücher über diese Musik geschrieben hat. Und ich finde, diese tranceartige Musik legt sich einfach über den ganzen Film. Und was du schon meintest, man gleitet damit so in eine Lebenswelt, die einem fremd ist. Und auch durch die Musik wird das einfach nochmal so verstärkt, dass man eben auf einmal in Indien ist, in einem Rhythmus, in einem Alltag, der völlig anders schlägt.
Es ist ja auch die Geschichte eines Mannes, der sein ganzes Leben auf diesen Berufsweg hinausarbeitet. Er heiratet nicht, das merken wir, dass das ein Problem ist für seine Familie. Er sagt, bis ich 40 werde, muss ich diese Karriere auf den Weg bringen. Und das, was ich spannend finde, ist, dass der Film die unterschiedlichen Arten dieser Musik in auch einer kommerzialisierten Welt zeigt. Es gibt da nämlich so eine Art, ja, Spielshow, wo eine Frau aufsteigt und zum Star wird und die singt auch gar nicht viel besser als er. Oder sie hat nicht mal diesen Guru und trotzdem ist sie prominent und dennoch fragt er sich, warum ist das dann wert, dass ich mein ganzes Leben einer Musik gewidmet habe und diese Musik möchte mich jetzt auf gewisse Art und Weise dann doch nicht haben.
Ja, aber vielleicht kriegen wir hier nochmal anders erzählt, wie geht man mit Traditionen um? Und die Tradition wird hier ausgedrückt durch die Musik. Und was dieses junge Mädchen, wir erfahren das ja, die kommt vom Land, mit dieser Musik macht, ist, dass sie die quasi eigentlich verwestlicht und verpoppt, aber dass sie dadurch auch eine andere Identität bekommt. Also sie ist am Anfang ja noch in einem klassischen Sari-Kostüm und dann sehen wir sie so als so eine Art Punkerin. Also sie befreit sich ja auch von was. Und diese Befreiung und dieses ins eigene Leben gehen, das verwehrt sich ja der junge Mann quasi auch, dass er denkt, er müsste das eins zu eins so weiterführen. Und damit überhört er vielleicht ja auch dem Guru, der ihm eigentlich immer wieder sagt, du musst deine Stimme finden. Und diese Stimme ist nicht nur auf der Bühne gemeint, sondern diese Stimme muss man eigentlich auch in seinem Leben finden. Und da geht es nicht nur darum, die Tradition zu erhalten, sondern sie einfach auch zu erweitern. Und das erzählt der Film aber dadurch alles so, so schön unaufgeregt mit Motorradfahrten. Oder er unterrichtet dann ja auch die Musik, dann masturbiert er wieder, wie das alles so in so einem Fluss ineinander geschnitten wird. Das ist einfach schon, ja, man ist in einer Fremde.
Und die zentralen Einheiten des Films sind ja diese Auftritte, diese vielen Auftritte, die ja so wie ein europäisches Theaterorchester aufgebaut ist, auch so eine gewisse Aufstellung haben. Wenn man das nicht kennt, ist man erstmal überrascht, ne? wie traditionalisiert das alles ist. Wie schafft der Regisseur das? Also das Visuelle ist ja ganz spannend, weil diese Filmsprache kennen wir nun wieder, die Musiksprache kennen wir nicht, aber diese Filmsprache kennen wir, diese langen Einstellungen, die uns gefangen nehmen.
Ja, weil sie einfach eben immer einen Schritt zurückgehen und man kriegt eben so viel von dem Alltag noch mit. Man kriegt einfach bei der Motorradfahrt das hektische Leben in Mumbai mit. Man kriegt, wenn man einmal ein Kostüm kaufen geht, den ganzen Markt alles mit. Also es ist so, dass die Bilder sich immer öffnen für so ein bisschen so Wirklichkeit, die mit reingehen kann.
Einer unserer Favoriten derzeit, müssen wir sagen, ich sage nochmal den Titel, dass man den nochmal, The Disciple, der Schüler von Chaitanya Tamhane. Das war unser Blick auf die ersten Tage hier bei den internationalen Filmfestspielen von Venedig. Nächste Woche hören Sie dann mehr vom Festival, unter anderem die deutsche Regisseurin Julia von Heinz, die hier im Wettbewerb ihren Spielfilm Und morgen die ganze Welt zeigt. Nach den 15 Uhr Nachrichten hören Sie dann das Serienquartett, dann unter anderem mit Mrs. America, einer Serie, die die diesjährige Jurypräsidentin in Venedig, nämlich Kate Blanchett, produziert hat und in dem sie auch die Hauptrolle spielt. Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Serienquartetts. Diesmal stellen sich unsere Serien eine Frage. Lohnt es sich zu kämpfen? Für die Gleichberechtigung, für die Liebe, für die Berufung oder für eine zentral gelegene Grünparkanlage?
Und wir begrüßen zum Schlagabtausch unser altbewährtes Kritikerteam, weiterhin Corona-bedingt auf Abstand. Anna Wollner, hallo.
Hallo.
Und Henrik Evert, hallo.
Hallo.
Und es geht auch gleich los.
Seit dem 1. September kann man auf dem Fox Channel eine hochkarätig besetzte US-Serie sehen, die uns in die 1970er Jahre hinein katapultiert. Susanne stellt uns Mrs. America vor.
Ja, ist eine Serie, von der wir in diesem Jahr sicherlich noch hören werden, spätestens bei den Emmys. 10-mal ist Mrs. America nominiert, zu Recht alleine 3-mal für beste Nebendarstellerin. Und auch das zu Recht, die Serie ist bis in die letzte Nebenrolle genial besetzt. Es geht erstmal um etwas, das nach einem trockenen politischen Prozess klingt, nämlich der Kampf um einen Verfassungszusatz in den USA, der Frauen gleiche Rechte zusichern sollte, das sogenannte Equal Rights Amendment. 1972 hat der Kongress dem Zusatz zugestimmt, aber dann mussten eben noch 3/4 der Bundesstaaten alles ratifizieren. Und hier setzt die Serie ein, und zwar mit einer interessanten Perspektive, sozusagen der Konterrevolutionären. Denn plötzlich tritt Phyllis Schlafly auf den Plan, gespielt von Cate Blanchett, die Serie auch mitproduziert hat, eine konservative Lobbyistin und Aktivistin, die gegen den Zusatz und ihre Vorkämpfer und Vorkämpferinnen Politik macht.
We want the right to be a mother, the right to be a wife. The liberals want to create a sex-neutral feminist totalitarian nightmare.
Ja, also wir wollen das Recht darauf, Mutter zu sein, sagt Schlafly, das Recht, Ehefrau zu sein. Diese Frauenrechtlerinnen wollen einen geschlechtsneutralen, feministischen, totalitären Albtraum schaffen. Der Kampf gegen den Zusatz beginnt also und Schlaflys Bewegung Stop ERA behält ihr Ziel immer sehr klar vor Augen. Auf der anderen Seite stehen die Frauenrechtlerinnen, alles große Namen des Feminismus, die bekanntesten Gloria Steinem und Betty Friedan. Die verfolgen auch ihr Ziel, aber verhaken sich immer wieder in internen Kämpfen, zum Beispiel darüber, ob beim Kampf Hautfarbe und Geschlecht die gleiche Priorität genießen sollen. Und das Tolle an dieser Serie, in einer Zeit wie heute, in der es immer schwerer wird, verschiedene Meinungen gleichzeitig stehen zu lassen, ist, dass beide Seiten, alle Figuren voller Widersprüche sind, mit Fehlern und Vorurteilen. Aber Mrs. America hat Sympathie und Empathie für fast alle Figuren. Sie sind zutiefst menschlich gezeichnet. Das Ganze ist, wie ich finde, monumental, stylisch, unterhaltsam, intelligent und, wie ich sagte, genial gespielt. So, und jetzt ihr.
Susanne ist sehr begeistert. Anna, wie fandest du denn die Serie?
Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was man danach noch sagen soll, weil es ist eigentlich alles drin. Also diese Serie hat mich auch von der ersten bis zur letzten Minute umgehauen, auch wenn ich am Anfang so ein bisschen Probleme hatte, in dieses Setting reinzukommen. Die ganzen Folgen sind aufgeteilt, benannt nach den einzelnen Frauen. Also jeder hat eigentlich eine Folge und es geht los eben mit Cate Blanchett. Und das Wunderbare ist hier, dass diese Serie in jeder Folge, das, was Susanne schon gesagt hat, einfach nicht diesen einfachen Weg nimmt von Schwarz und Weiß, von Gut gegen Böse, sondern wirklich die Frauen in all ihren Facetten zeigt. Und ganz ambivalent erscheint und die Serie auch zeigt, obwohl es ja knapp 50 Jahre her ist, wie weit Amerika schon gekommen ist, aber auch was für ein langer Weg noch vor ihnen liegt und dass es eben nicht die eine Frau gibt. Und dieser Cast, also das ist ja wirklich Rose Byrne, die mich wirklich umgehauen hat, Cate Blanchett, die ja gefühlt alles spielen kann, aber sich hier selber nochmal toppt und dass diese Serie auch eben nicht nur damit spielt oder verhandelt, wie die Rolle der Frau in der Gesellschaft ist, sondern auch was für Privilegien und Status es gibt.
Dass das wirklich hervorragend auch funktioniert, ist, dass es halt nicht zu so einer Kostümoper verkommt. Das ist durchaus in den ersten 3 Folgen, vor allem wenn der Soundtrack extrem, ja, schon dreist fast schon eingesetzt wird, das nimmt später ab, aber die Serie ist dann sehr bei den Figuren. Ich fand das auch sehr beeindruckend. Ich hätte nicht gedacht, wenn mir jemand erzählt hätte, eine Serie, die 10 Jahre lang Frauenkampf in den USA schildert, so packend ist, weil sie eben das ja nicht nur schildert, nicht wahr? Also diese Figuren sind alle toll ausgearbeitet, obwohl es so viele gibt. Und wie viele Serien haben wir gesprochen, wo nicht mal eine Figur interessant war? Und die schaffen es hier mit 6 Figuren. Das ist schon sehr beeindruckend und das liegt auch vielleicht an der Showrunnerin, die bei Mad Men mitgearbeitet hat.
Genau, wollte ich auch gerade sagen, Davy Waller, also gerade was die Ausstattung angeht und das, was ich auch so toll finde, dass es ja, es geht um die Individuen, aber auch ja nicht nur um die Individuen, sondern sie interessiert ja, wie sind wir von Punkt A nach B gekommen als Kultur? Wie viel Ärger, Kompensation gibt es auch auf der konservativen Seite? Wie sähe die politische Landschaft der USA heute aus, wenn sie nicht so empfänglich für Emotionen gewesen wäre, statt für Wahrheit und Fakten? Also diese ganzen großen Fragen, die diesen Kulturkampf ja auch heute noch ausmachen.
Wir müssen Henrik jetzt anhören.
Ja, Henrik, Entschuldigung.
Ja, ich habe ganz interessiert euch zugehört. Ich finde es total spannend, was ihr gesagt habt. Und ich finde, genau wegen solcher Serien machen wir das Serienquartett. Weil meine Wahrnehmung ist tatsächlich eine ganz andere von dieser Serie, interessanterweise.
Ich bin gespannt.
Ich war total guter Dinge. Ich habe mich total gefreut auf diese Serie. Ich fand die Voreinkündigung super. FX macht eine epische Serie, genau aus dieser Zeit. Toll, Kate Blanchett in der Hauptrolle. Für mich ist tatsächlich, ist das eine Serie, die nur um Kate Blanchett kreist. Und ihre Darstellung ist toll. Ohne Frage, super. Wobei ich auch da sagen muss, ich finde, sie stellt mir Phyllis Schlafly ein bisschen zu freundlich dar, dafür, dass sie eine der rechtesten Vordenkerinnen der USA war. Also gut, okay, aber darüber kann man streiten. Ansonsten finde ich es erzählerisch, es ist wirklich eigentlich ein Reinfall. Ich finde es erzählerisch sehr, sehr schwach. Mir hätte es besser gefallen, wäre man noch mutiger gewesen und hätte nur die Sicht von Phyllis Schlafly eingenommen und das konsequent durchgezogen, aber stattdessen dann doch noch 50% gebe ich den Feministinnen, 50% gebe ich ihr. Das ist für mich überhaupt nicht aufgegangen. Patrick, du hast auch gerade schon gesagt, der Musikeinsatz, der manchmal vielleicht so ein bisschen einfach ist, ich finde ihn holzhammerartig, wie da die Musik benutzt wird, dann habe ich einen Song aus der Zeit, der zufällig im Refrain genau das besingt, was in der Folge passiert, dann nehme ich ihn nochmal für den Abspann. Also sorry, wirklich. Und gerade, ne, weil es ja auch Bezüge zu Mad Men in der Produktion gab, denke ich mir, ey, all das, diese Erzählung aus ungefähr dieser Zeit über Sexismus, Feminismus und so weiter, das hat Mad Men schon vor x Jahren so viel stilsicherer und viel weniger platt gemacht. Also ich habe es natürlich auch dann mit Interesse zu Ende geschaut, aber ich war unterm Strich stark enttäuscht von dieser Serie. Und nochmal ein Wort zu Rose Byrne, wie ich finde, eine der überschätztesten Schauspielerinnen überhaupt im Seriengeschäft. Also Damages war eine großartige Serie, aber ich fand, sie hat es eher kaputt gemacht. Und ich finde, wie sie Gloria Steinem gibt, das ist eine Karnevalsinszenierung.
Hast du dir mal die originale Gloria Steinem angeguckt? Das ist unglaublich, wie die diese Kostüme und die Maske hinbekommen haben. Die sieht original aus, selbst die Haarfrisur.
Ja, aber das ist ja nicht ihre Leistung, die Maske.
Aber Henrik Suada würde Phyllis Schlafly würde sie noch leben, sehr glücklich machen. Ich glaube, eins würde ich dir zugestehen, dass die Serie ein erzählerisches Wagnis ist. Genau deswegen, weil sie versucht, auf beiden Seiten ungefähr gleichberechtigt zu agieren. Und ich fand zu Beginn, dass jede Folge so quasi eine Frauenfigur nach vorne schiebt, problematisch, weil ich dachte, dann zerfällt das alles und jede Frauenfigur hat irgendwie dann ihre 5 Minuten Aufmerksamkeit in der Serie. Aber die Serie ist ja eher so aufgebaut wie der Bolero von Ravel, nicht wahr? Also die Instrumente hören nicht auf zu spielen. Wir sind doch immer noch mit Phyllis Schlafly. Und das Absurde an dem Leben von Phyllis Schlafly ist, dass diese Frau eine Emanzipationsgeschichte erlebt, als Antifeministin und ohne die Feministinnen gar nicht denkbar ist. Ich finde diese Serie allein wegen ihrer politischen Haltung so unfassbar gegenwärtig, weil in einer Zeit, wo man die andere Seite nicht aushören möchte, in einer Zeit, wo man eben nicht hören möchte, was der konservative Part oder der liberale Part zu sagen hat, gerade in Amerika, aber nicht nur, ist eine Serie, die wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Eier hat, es zu tun, einer Frau wie Schlafly, die sagt, Frauen gehören an den Herd, so viel Platz zu geben, aber genauso ihr Hadern zu zeigen, genauso zu zeigen, wie sie innerhalb ihrer Familie diesen Rückhalt vielleicht gar nicht hat. Also sie als Menschen wahrzunehmen, ich finde, das ist an sich schon so humanistisch gesehen eine Riesengeste in einer jetzigen Zeit, in einem Zeitgeist, wo so eine Serie eigentlich nicht entstehen könnte. Weil wir wollen ja nur tolle Helden, Superhelden, Helden, die keine Fehler haben. Das ist eine Serie mit vielen Heldinnen und die haben alle ihre Fehler, alle ihre Zweifel und das ist eine große Haltung.
Da würde ich gerne noch was ergänzen bei Patrick, weil die Serie ja eben auch das Scheitern von ihr auf der persönlichen Ebene zeigt. Also die Beziehung zu ihrem Mann, die sich immer weiter entfernen und der Umgang mit ihren Kindern. Also dass sie überhaupt nicht damit klarkommt, dass einer ihrer Söhne schwul ist, dass eine ihrer Töchter angewidert ist von ihr. Also dieses Abwenden der eigenen Familie, was sie dann ja noch so ein bisschen verbitterter werden lässt. Was mir vielleicht, das ist dann auch so der einzige Abstrich, den ich machen würde, der mir bei den anderen Frauen ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil es dann doch irgendwie die Serie von Kate Blanchett war.
Aber genau damit unterstreicht er meinen Punkt. Ich finde auch, dass die Darstellung von der Schlafly und auch in ihrer Zerrissenheit dann doch und so weiter, das ist genau darum sollte es in dieser Serie gehen und das hat eben zur Folge, dass es jetzt, wie es jetzt passiert ist, alle anderen Figuren eben Abziehbilder geworden sind. Mhm. Und da hätte man so mutig sein müssen, zu sagen, okay, wir machen doch nur eine Protagonistin in dieser Serie und alle anderen dürfen ja natürlich als Antagonisten auftauchen, nur eben nicht in dieser Form, dass ich vortäusche, ich erzähle hier eine Ensemble-Serie. Und
aber sie sind keine Antagonisten.
Ich glaube, es geht wirklich darum, auch zu zeigen, eine Bewegung auf der einen Seite, die Antifeministen, auf der anderen Seite die Feministen und die Bewegung als ein sehr komplexes Konstrukt. Also da, wo es auch darum um Koalitionsbildung geht, darum, wo es geht, unterschiedlich ausgerichtete Camps irgendwie zu haben, wo Fragen von Prinzipien versus Pragmatismus gestellt werden. Also es geht, glaube ich, auch wirklich so um Politik. Also zum Beispiel die Frauenbewegung ist ja sehr gespalten in sich. Da ist Gloria Steinem, die radikal ist. Betty Friedan wirft ihr weiblichen Chauvinismus vor. Also die Serie sagt in jeder Folge, es ist komplex. Interessen und Ideologien sind nie ganz kongruent. Und das finde ich das Geniale daran.
Ich glaube, wir müssen trotzdem bewerten langsam.
Ich glaube auch, ja.
Es gibt hier Frontenbildung. Es gibt wieder neue Bewertungsskalen. Ich war recht unkreativ diesmal, aber da wir noch über einen Cartoon sprechen wollen, dachte ich mir, ich nutze Töne aus dem vielleicht am längsten laufenden Cartoon der Menschheitsgeschichte mittlerweile. Aber wir werden es ja gleich hören. Wir bewerten jedenfalls Mrs. America. Anna.
Für mich ganz klar ein Top.
Das war Homer Simpson.
Ich finde, wir sollten jetzt Hendrik fragen, vielleicht um auch mal den anderen Ton zu hören.
Ja, also ganz im klassischen Sinne leider, leider ein Flop.
Langweilig.
Ja, Susanne, Miss America.
Na, was denkt ihr? Ein Top.
Und auch von mir gibt es auf jeden Fall ein Top. Mrs. America ist derzeit zu sehen auf dem Fox Channel. Später gibt es die Serie dann auch auf Sky.
Die irische Autorin Sally Rooney gilt als Stimme der Millennials. Ihr hoch erfolgreicher zweiter Roman Normal People ist diesen Sommer als Serie erschienen und Anna stellt sie vor.
Ja, eine Autorin, deren erstes Buch ich tatsächlich nach 50 Seiten in die Ecke gepfeffert habe, weil ich überhaupt nicht damit warm geworden bin. Allerdings bei Normal People ging es mir ganz anders. Ist so diese ganz klassische Ausgangssituation. Boy meets Girl, also wirklich gefühlt der Anfang einer jeden romantischen Liebesgeschichte. Sie treffen sich, flirten, küssen, kämpfen, lieben und am Ende reiten sie gemeinsam in den Sonnenuntergang. Und das, was Sally Rooney hier uns präsentiert, ist fast genauso und doch komplett anders, denn die Serie spielt in Irland, in einer Kleinstadt und in Dublin und Marian und Connell sind ganz normale Leute, also normal people, im letzten Highschool-Jahr mit einer Art On-Off-Beziehung, die sich bis zum College-Abschluss durchzieht.
You know, when we were together in first year of college.
That was kind of a perfect time in my life, to be honest.
It'd be awkward if something happened with us.
No one would have to know.
We hook up. Secretly.
Like some kind of game. That's actually really hot.
Ja, die beiden verhandeln die ganze Serie über ihren Beziehungsstatus und dabei verhandelt die Serie aber auch Grenzen neu. Es geht um Klassensysteme, soziale Systeme, emotionale, intellektuelle und auch sexuelle. Denn Marian kommt aus gutem bzw. sehr reichem Elternhaus. Sie ist smart, wird in der Highschool aber als Sonderling abgestempelt, weil sie keine Cheerleader-Schönheit ist, sondern Durchschnitt und halt klug. Und er, Connell, ist so typische britische oder irische Arbeiterklasse, Captain des Rugby-Teams, aber eigentlich auch eher intellektuell, was er nur an der Highschool noch nicht so richtig weiß und dann am College merkt. Und zwischen den beiden, das ist keine klare Romanze, sondern eine Liebe wirklich voller Schmerz, voller Selbstzweifeln, Missverständnissen und der Unfähigkeit, miteinander zu reden. Und es gibt, das macht diese Serie auch besonders, sehr viele explizite Sexszenen, die aber nie so ausstellen oder voyeuristisch sind, sondern wirklich Teil der Handlung und vor allem Teil der Emotionalität der Serie. Der Normal People hat für mich eine unglaubliche emotionale Tiefe, zeigt, was für Spuren die erste große Liebe in der Seele hinterlässt und mit einem perfekten Schlussbild, bei dem ich, das muss ich an dieser Stelle gestehen, wirklich Rotz und Wasser geheult habe.
So, Hendrik, jetzt bist du wieder der Gegenentwurf.
Tatsächlich in diesem Fall überhaupt nicht. Ich kann alles unterstreichen, was Anna gesagt habe. Wenn man von dieser, ich habe das Buch vorher nicht gelesen, ich habe aber über die Serie gelesen und habe gelesen, Boy meets Girl, und die Hürde, die sie zu nehmen haben, ist, sie dürfen nicht zusammen sein, weil er der Beliebte ist und sie gemobbt wird an der Schule. Wie langweilig klingt das? Und es ist, wenn man es sich anschaut, wahnsinnig gut. Es ist eine der besten Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe. Vielleicht ist es sogar die beste Serie. Auch ich finde, dass der Anteil zum Beispiel der Sexszenen ist wahnsinnig gut getimed, es ist wahnsinnig ästhetisch gefilmt und es ist Teil der Inszenierung, es ist Teil der Erzählung. Das ist extrem gut und habe ich in der Form selten bisher gesehen. Die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern, Edgar Jones und Maskell, ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie man sowas casten kann. Ich weiß nicht, ob da Glück noch mit hineinspielt, aber es ist einfach perfekt. Man schaut einer Beziehung zu über, ich glaube, es sind 12 Folgen, ne? Über 12 halbstündige Folgen, wie sie sich entfaltet, wie sie sich entwickelt, wie sie wieder auseinandergehen, wie sie wieder zusammenkommen. Und ich glaube, wer das jetzt nicht gesehen hat und wer nur uns zuhört, denkt auch jetzt noch, warum sollte ich mir das anschauen? Und ja, man sollte es sich anschauen. Es ist die Serie 2020.
Es ist schade, dass es keine Kamera gibt. Patrick hätte man gerne jetzt im Gegenschuss gesehen. Er ist irgendwie so förmlich gestorben.
Er leidet,
bitte,
oder?
Er leidet. Bitte jetzt, ich du darfst.
Ich leide. Ich hasse diese Serie. Ich habe auch das Buch gelesen, was ich auch ganz furchtbar fand. Übrigens habe ich das auch an die Wand geworfen, mit dem ersten auch noch dazu. Ich kann leider nichts unterschreiben, aber ich habe gerne wirklich zugehört, weil es mich schon interessiert, warum man diese Serie mag. Also ich weiß, kann sehr gut begründen, warum ich sie nicht mag. Ich finde sie anders als ihr wohl.
Das wollen wir erst mal sehen, ob du das sehr gut hast.
Ich finde sie total lust- und begierdefeindlich. Man muss wissen, das ist eine der ersten Serien, die einen sogenannten Sensitivity Director am Set hatte, also ein Mensch, der bei den Sexszenen ganz klar darauf achtet, dass niemand seine persönliche Grenze überschreitet. Das Absurde ist, dass sie wohl dieses Coaching mitgefilmt haben, weil permanent gibt es so Dialoge, darf ich deine Schulter berühren? Ist es wirklich okay, dass ich deine Schulter berühre? Eine reine Begierdefeindlichkeit, die aber natürlich auch einen gewissen Zeitgeist mittransportiert. Ich sehe auch schon, für wen diese Serie gemacht ist. Was ich ganz furchtbar finde.
Anna und mich.
Na, nicht nur für euch. Was ich ganz furchtbar finde, ist, dass ich nach jeder Folge das Bedürfnis hatte, mir erstmal so eine Packung Lithium reinzupfeifen. Das ist mit Abstand die depressivste Serie aller Zeiten. Ich muss sagen, alle sind klinisch depressiv und die, die es nicht sind, die wissen es nur noch nicht. Im Prinzip ist das so eine Art Miserabilismus-Porno gewesen für Leute, die sich 50 Shades of Grey nicht trauen zu sehen. Hier hast du die Streberin, die dann doch mit einem Sportler zusammen sein möchte, aber er öffnet ein Buch, also ist er auch intellektuell. Das ist so platt, dass es jenseits von irgendwelchen Nuancen, Psychologisierungen, die mich überzeugen, ich finde diese Serie wirklich sehr anstrengend und irgendwie auch doof, muss ich sagen.
Ich glaube, du brauchst einen Sensitivity-Coach.
Ja, unbedingt. Einen Wut-Coach.
Den, ich habe übrigens gelesen, es war ein Intimitäts-Coach. Das finde ich ein bisschen was anderes. Also der eher die Sexszenen choreografiert hat.
Ja.
Und so, dass ich auch finde, die sind eigentlich sehr, die sind sehr intim, sehr zart und wirken irgendwie sehr, sehr in sich stimmig. Nicht so den typischen Sex, den man sonst sieht. Mehr so, weil sie dazugehören zu der Beziehung der beiden Jugendlichen, die versuchen, sich anzunähern, die versuchen, Identität zu erspüren, die versuchen, wie sie auch Macht, wie sie zur Macht stehen, die Körperlichkeit auch bietet. Also ich finde gerade das total brillant gelungen.
Nach jedem Sexakt wird geweint. Das scheint ja sehr befreiend zu sein für die beiden. Also da muss ich nochmal reingehen. Nee, diese Opferkultur, die hier gefeiert wird, alle sind Opfer, alle Menschen leiden. Und auch der Klassenkampf, den Anna erwähnt hat, der ist ja mit Buntstiften gemalt, nicht wahr? Also die arme Mutter ist glücklich und die reiche Mutter ist traurig. Fertig ist das britische Klassensystem.
Nee.
Leute, das geht so nicht.
Nein, überhaupt nicht. Nein, das Klassensystem ist total komplex. Es gibt die soziale Schicht, da stimmt es, ne? Die Connell ist Arbeiterschicht, wie heißt sie?
Marianne
ist Oberschicht. Aber das Interessante ist ja, dass sie ihr eigenes Klassensystem in der Schule haben. Da ist Marianne ja eher Unterschicht, weil sie ja nicht zu den Beliebten gehört. Und Connell steht ja nicht zu der Beziehung, weil er denkt, seine Kumpels finden ihn dann uncool, weil er mit diesem Mädchen sich abgibt.
Ja.
Also insofern ist Klasse sehr komplex erzählt. Wenn sie dann an die Uni kommen.
Ja, Schulklasse dann.
Wenn sie an die Uni kommen, ist alles wieder ein bisschen anders. Da ist Connell der Außenseiter und Marianne ist die total andocken kann. Also ich finde, das ist nicht einfach und holzschnittartig erzählt.
Mich stört
gerade auch dieser Bruch. Gerade auch dieser Bruch, den finde ich in der Erzählung total spannend. Also auch der klingt jetzt, wenn wir darüber reden, sehr holzschnittartig. Ist der aber überhaupt nicht inszeniert. Also dieser Bruch genau in der Mitte der Serie zu sagen, jetzt gehen beide aufs College und deren Leben ändert sich jeweils um 180 Grad. Das ist brillant erzählt, weil das sind Identifikationsmarker, mit denen wo so viele Leute andocken können. Und ich persönlich konnte da auch gut andocken. Patrick, du vielleicht nicht so. Es war auch neu. Es ist anders. Es ist nicht so 0815-mäßig, sondern wir haben auch noch nicht über die Musik gesprochen, wenn wir das zum Beispiel mit Mrs. America vergleichen. Wie großartig ist denn hier der Musikeinsatz und wie diffizil ist der Musikeinsatz?
Ja, das ist eine ganz andere Serie. Das wird natürlich nicht so funktionieren und die ist gar nicht so diffizil, weil man hier auch einen Soundtrack einer gewissen Generation pushen möchte, die hier angesprochen werden soll und die sich eigentlich, ich habe vor ein paar Tagen im Tagesspiegel gelesen, dass die Millennials halt alle depressiv sind und die kriegen halt diese Serie hier, die reine Depression auch feiert. Das ist auch eine Serie, das muss ich nochmal beteuern, die nicht einen Witz hat, die nicht einen Humor hat, die nicht ein bisschen Ironie dabei hat. Die Serie nimmt alles so
todesernst.
Man
könnte auch sagen, es ist atmosphärisch, es ist nicht depressiv.
Es ist depressiv. Das ist absolute Depression.
Ich glaube, Patrick, ich glaube, du hast ein Problem mit der Generation und nicht mit der Serie, sondern spiegelst jetzt dein Problem mit der Generation runtergebrochen.
Ja, aber wie wird denn diese Serie rezipiert? Also ich meine, Sally Rooney gilt seit ihrem ersten Buch Buch als die Stimme der Millennials, das hat sogar Barack Obama gesagt. Die Serie wird in allen Rezensionen in Deutschland als auch im Ausland als die Serie der Millennials charakterisiert, also kann ich sie ja auch so lesen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie auch für diese Generation gemacht ist.
Also sie ist zumindest die erfolgreichste Serie bei dem BBC iPlayer. Ja. 16,2 Millionen Menschen in der ersten Woche, doppelt so viel wie Killing Eve, was bis dahin den Rekord gehalten hat. Ein Drittel der Zuschauer waren 16 bis 34 Jahre. Klingt viel, aber bleiben ja noch die zwei Drittel, die dann offensichtlich nicht Millennials sind. Also muss die Serie auch irgendwas haben, was Menschen außerhalb der Altersgruppe
deutlich anspricht. Meine ich ja, das ist ja dieses Streberin-Porno-Ding, dass du dir nicht getraut hast, dir den 50 Shades of Grey anzusehen, weil es war schmuddelig und hier kriegst du halt den Abiturabschluss.
Es hat doch, also eine 50 Shades of Grey-Referenz hatte ich auch sofort im Kopf, weil die Hauptdarstellerin leider sehr, sehr aussieht wie Dakota Johnson. Aber ja, das ist eben nicht 50 Shades of Grey, weil hier wird Liebe wirklich verhandelt. Also sie sagen ja selber, relativ, als sie dann auf dem College sind, sagen sie ja, der Sex war bisher mit keinem anderen, hat sich so angefühlt wie miteinander. Es war ihr erstes Mal, also ihre Entjungferung mit ihm, und sie ist dann ja auch in einem Abhängigkeitsverhältnis, dieser Fotograf, mit dem sie ein paar Monate zusammen ist. Und da merkt sie ja aber, das ist nicht ihre Art von Sexualität, die sie leben will, und sie emanzipiert sich dann ja auch von ihm und geht nicht zurück zu Connell, aber wieder in seine Richtung. Und ich glaube auch einfach dieses, es ist ja auch dieses Problem, sich nicht entscheiden können. Die beiden sind eigentlich ineinander verliebt, aber immer zum falschen Zeitpunkt. Und dieses, es ist ja auch nicht wirklich ein Hin und Her, es ist ja wirklich eher so ein atmosphärisches Wabern dieser Beziehung. Und da auch dieses Schlussbild, was ich wirklich auch sehr, sehr mutig fand, dass die beiden da sitzen und eigentlich wissen, wenn sie zusammenbleiben, werden sie beide nicht glücklich.
Ich finde, es ist Zeit zu werten. Dann fangen wir an. Mit wem fangen wir an? Es ist so klar, oder?
Ja, ich denke schon. Soll ich anfangen? Also für mich ist das, ich lehne die Serie einfach ab. Es ist ein Flop.
Langweilig.
So, Hendrik?
Ja, ganz klar, ein Top.
Und weil es so schön war, Anna?
Ganz überraschend, ein Top.
Und ich schließe mich an. Normal People, Staffel 1. Die ist zu sehen auf dem Amazon Prime Channel Starzplay. Apple Plus versucht weiter, sein noch junges Angebot auszubauen. Diesmal mit dem Oscar-nominierten US-Regisseur J.J. Abrams, der die Serie Little Voice für den Streamingdienst produziert hat. Patrick stellt sie vor.
Genau, es ist Zeit für eine Art Großstadtmärchen. Bess ist Anfang 20, sie ist Musikerin, lebt in New York, leidet aber an einem krankhaften Mangel an Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, hat Ängste, auf die Bühne zu gehen, und hinterfragt überhaupt, ob sie das Zeug zu einem Star hat, obwohl wir ja schon ab Minute 1 wissen, dass sie es hat. Und selbst als sie an einem Wettbewerb teilnehmen soll, in dem der Gewinner in einem legendären Tonstudio in New York einen Song aufnehmen kann, hat sie Zweifel.
The winner will be awarded 3 hours studio time with a professional engineer at Electric Lady Studios.
David Bowie did Heroes there.
Patti Smith recorded Horses there.
Hendrix.
Prince. Stevie Wonder recorded songs in the Key of Life.
You got this. Let me see that.
Little Voice basiert lose auf den eigenen Erfahrungen der Sängerin Sarah Bareilles. Es ist eine ziemlich nostalgische und sehr süßliche Serie geworden mit viel Songwriter-Musik. Es gibt auch eine Dreiecks-Rom-Com-Liebesgeschichte, denn Bess verliebt sich in gleich 2 Jungs. Es gibt auch die Geschichte ihrer lesbischen Mitbewohnerin, ihres autistischen Bruders. Aber alle Konflikte sind nie so schlimm, nie so böse, denn wir wissen von Minute 1 an, alles wird irgendwie gut. Und ich wusste von Minute 1 an, dass ich einfach nicht das Zielpublikum dieser Serie bin. Irgendwie schade, weil vielleicht ist sogar Potenzial drin gewesen für so eine Art Großstadtmärchen. Wie ging es euch?
Nee. Hier war überhaupt kein Potenzial drin. Ich mache jetzt, glaube ich, den Patrick bei Normal People. Ich habe von der ersten bis zur letzten Minute in dieser Serie so gelitten. Ich habe das Gefühl, ich bin 8 oder 9 Folgen lang Fahrstuhl gefahren. Bin beplätschert worden von dieser Indie-Singer-Songwriter-Musik. Ich weiß nicht, es ist auch eine Geschichte, die ich so schon 100-mal gesehen habe und die ich 101-mal besser gesehen habe. Da würde ich sogar sagen, dass The High Note mit Dakota Johnson, die sich irgendwie gerade durch dieses Serienquartett zieht wie ein roter Faden, der bessere Film war. Oder Begin Again, Can a Song Save Your Life. Hier wirklich also eine Geschichte um eine Hauptdarstellerin gestrickt, wo ich von Minute 1 an dachte, es interessiert mich nicht, weil du wirst am Ende gewinnen. Du wirst einen der beiden Typen kriegen, welchen davon ist mir total egal. Wo ich lieber gedacht hätte, also es ist eine Serie, die ich nicht gucken will, aber wo ich mich freuen würde, wenn Spin-Offs mit den Nebenfiguren gibt. Der autistische Bruder, der alkoholkranke Vater, die beste Freundin, eine lesbische Inderin, die sich vor ihrer Familie noch nicht geoutet hat, weil sie Angst davor hat, sind alle viel, viel interessanter als die Hauptfigur. Und jetzt dürft ihr weitermachen.
Ich finde aber auch gerade diese Hauptnebenfiguren solche Abziehbilder, das finde ich ganz, ganz schlimm. Diese Beziehung zwischen der Sängerin Bess und ihrem Bruder, der Autist ist, ist schmerzhaft, finde ich. Sie opfert sich auf für den Bruder, ist aber ein co-abhängiger Albtraum zwischen den beiden, der allerdings nicht so dargestellt wird. Es ist ganz schlimm. Bess selbst ist so eine schlimme Narzisstin, die alle vor den Kopf stößt, wo man denkt, so, du hast eine posttraumatische Belastungsstörung. Ich glaube, sie sagt es sogar mal, weil sie einmal ausgebuht wurde auf der Bühne. Da denkt man so, hast du keine anderen Probleme? Und trotzdem hat sie ganz treue Freunde um sie herum, die nur das Beste für sie wollen. Ich finde das auch, ich fand das so schmerzhaft. Und das Schlimmste fand ich die Songs, denn wenn sie doch so talentiert ist, dann müssten das doch auch Songs sein, die wir gerne hören. Aber jeder Song ist austauschbar. Es gibt keine Melodie, nichts, was auch die Musikerin inhaltlich oder musikalisch antreibt, wo man versteht, dass sie das überhaupt möchte.
Ja, ich muss ja sagen, diese Serie ist das Beste. Nein, die Serie ist wirklich furchtbar. Also ihr habt es schon alles sehr gut zusammengefasst. Mir war nicht klar, dass man im Jahr 2020 noch auf diese Art Serien machen kann, abseits von irgendwelchen großen amerikanischen Networks, sondern dass wirklich Apple TV Plus sich traut, kann man ja fast sagen, so etwas noch zu produzieren. Das ist so klischeehaft. Was ist mit J.J. Abrams? Gut, das ist, ja, er hat uns schon oft enttäuscht, ja, das sagen wir es so.
Wenn es nicht The Morning Show gäbe oder die Serie, die vielleicht noch kommt, sollte man denken, Apple sollte sich doch vielleicht lieber auf Telefon und Computer.
Na, warum ist das überhaupt eine Apple-Serie? Das ist doch eine Disney-Plus-Serie, oder? Das hat so voll den Disney-Vibe. Von der ersten Minute an ist das dieses Märchenhafte.
Tatsächlich.
Selbst der erste Song, der so ein bisschen der Titelsong ist, hat total was von Aladdin. Also es ist sogar vielleicht ein Rip-Off dieses Songs. Aber
Disney hätte wenigstens noch ein wenig Emotionalität reingebracht. Man hätte sich vielleicht noch unterhalten gefühlt, so ein bisschen diesen Ritt mit ihr zu machen durch diese so schon tausendfach erzählte Geschichte, das arme Musikermädchen in New York und New York ist so groß und so teuer und sie muss noch kellnern und da muss sie noch im Seniorenheim singen. Und ihr größtes Problem, ihr habt es eben schon gesagt, ihr größtes Problem ist, dass sie Bühnenangst hat. Und weil die Leute mal nicht geklatscht haben, als sie einmal aufgetreten ist. Also wirklich, Entschuldigung, das ist wirklich, wer denkt sich so, wie kann sowas durchgehen, frage ich mich.
Und
also,
als ich dachte, wenn noch einmal Hunde kommen, die ihr treuherzig zuhören und ihr einziges Publikum sind, was offensichtlich ihre Musik mag, beiße ich ins Sofa.
Und die Sounds der Stadt New York, wo an jeder Ecke mindestens ein Barbershop-Quartett steht oder irgendjemand eine Marimba in der Hand hat, dann wäre es nicht New York.
Ein einziges Klischee, oder?
Aber wie erklären wir
uns... Und sie lebt interessanterweise...
Hilfe!
Hände hoch! Nein, aber wie erklären wir uns zynische Europäer eigentlich, dass die amerikanische Presse und das quer durch das Spektrum von New York Times bis zum AV Club, das ist wiederum ein Blog, diese Serie zumindest sehr positiv, ich will nicht sagen abfeiern, aber wirklich sehr wohlwollend und sehr positiv besprechen. Also es ist nichts von der Art und Weise, wie wir die ja sehr offensichtlichen Klischees hier einfach auch mal offengelegt haben. Woher kommt das? Woher kommt die Liebe dieser Serie oder zu dieser Serie?
Ich glaube, es sind alle ein bisschen milde geworden mitten in der Pandemie und sehnen sich nach draußen Bildern in New York. Und davon hat die Serie ja so ein bisschen was. Und ich glaube einfach, vielleicht ist auch irgendwie, ist man zu Hause auf dem Sofa und ein bisschen mürb im Kopf geworden und nimmt das halt einfach an, aus Ermangelung an Alternativen.
Ist aber, ja nicht so, als gäbe es nicht andere Serien, oder?
Das ist America zum Beispiel.
Ja, das stimmt schon, aber so irgendwie dieses Gefühl, vielleicht die Sehnsucht, mal wieder auf ein Konzert gehen zu können oder in einer Bar rumzuhängen, ich weiß doch auch nicht.
Henrik, warum denn?
Ich kann es mir auch nicht erklären. Also, aber ich wollte noch einen interessanten Fakt sagen, und zwar, sie lebt natürlich, und das haben wir in den 90ern so oft gesehen in Serien, und ich dachte, das macht man heute nicht mehr, obwohl es ja so hart ist in New York, lebt sie in einem tollen Brownstone-Haus mit extrem viel Platz, muss sich aber einen Lagerraum anmieten, um ihre Songs zu proben, obwohl sie extrem viel Platz in der Wohnung hat. Es könnte ja sein, vielleicht wegen der Nachbarn, aber sie lässt ja die Tür auf im Lagerhaus, damit ihr Love Interest dazukommen kann. Also es ist erzählerisch auch so, so dumm. Es ist wirklich dumm. Keine Ahnung, warum es die Leute schauen. Ich weiß es nicht. Oder warum es die Kritik feiert. Ich weiß nicht. Vielleicht bezahlt Apple auch. Ich habe keine Ahnung.
Also ich denke, von unserer Seite aus dürfte das keine Empfehlung werden. Ich glaube, wir sind uns so einig, wir sollten jetzt einfach einen Schlussstrich ziehen und bewerten.
Viermal Flop.
Langweilig.
Little Voice, so heißt die Serie übrigens nur in Amerika. In Deutschland findet man sie unter Her Voice, Staffel 1, zu sehen auf Apple+. Unsere letzte Serie, da bleiben wir auch in New York und bei einer Apple Plus Produktion. Sie heißt Central Park und Henrik stellt sie vor.
Ja, die animierte Familie Tillerman, die hat den wohl perfektesten Wohnort in ganz New York. Die vierköpfige Familie wohnt nämlich in einem kleinen Häuschen mitten im Central Park. Und warum? Nämlich, weil Vater Owen der Parkmanager vom Central Park ist. Und diese vierköpfige, dysfunktionale, aber auch sehr liebenswerte Familie erlebt hier so ihre Abenteuer. Vor allen Dingen Owen muss seinen geliebten Park vor allerlei Schmutzfinken, Rowdies und Parkhassern schützen. Allen voran die böse Bitsy Brandon-Ham, Multimillionärin und Besitzerin von halb Manhattan, die den Park gerne bebauen möchte. Ja, das ist es aber auch schon zum größten Teil mit der Story, denn in Central Park geht es vor allem um die Songs. Die Animationsserie ist nämlich ein Musical und das klingt so.
Dieser Central Park ist ein wahrer Edelstein.
Sir, pinkeln Sie nicht an die Statue.
Ich liebe den Miesmäulchen-Tag.
Mehr als die Graffiti-Wegwischwoche?
Oh, die finde ich auch toll.
Ich hasse diesen Park. Er ist bloß ein Stück Schmutz und Unkraut. Und wir werden ihn kaufen. Wir werden das größte Immobiliengeschäft in der Geschichte der Welt über die Bühne ziehen.
Jemand muss den Park beschützen.
Das ist unmöglich.
Nichts ist unmöglich.
Ja, Central Park ist exklusiv bei Apple TV Plus verfügbar. Und so ist sie leider auch gestrickt. Also alle Gags enden immer kurz vor der Gürtellinie. Es wurde sehr viel Wert auf Diversität gelegt, allerdings dann auch wieder weniger auf die Story. Es tut insgesamt alles überhaupt nicht weh im Central Park. Die Idee, eine Animationsserie als Musical zu produzieren, finde ich interessant. Die Macher der Serie sind auch die, die diesen Dauerbrenner Bob's Burger machen. Und da gibt es ja auch regelmäßig Gesangseinlagen. Und eben diese Sicherheit im Songwriting und in der Verquickung mit Gags merkt man Central Park auch an. Aber wenn man die Serie im Kontext anderer Primetime-Animationsserien betrachtet, dann bleibt sie eben so, was Schlagkraft in Form von modernem Storytelling oder ja, von Grenzverschiebung betrifft, weit zurück. Aktuelle Standards wie Rick and Morty oder BoJack Horseman werden da nicht erreicht. Ja, Central Park ist eher, so mein Fazit, eine ganz nette Serie.
Jetzt,
ja, Susanne, eine nette Serie?
Oh, jetzt ging es mir ein bisschen wie dir vorhin, glaube ich. Ich finde die Serie total brillant. Die New York Times, die hat geschrieben, New York braucht seine Parks jeden Sommer, aber nie dringlicher als jetzt. Insofern finde ich, hat die auch nochmal ganz andere Resonanz in der Pandemie. Ist übrigens die erste Serie, die auch während Corona-Zeiten noch fertiggestellt wurde. Nur dadurch, dass man eben gut bei der Animation Homeoffice machen kann. Egal, es wäre ein Plädoyer an erster Stelle für die Originalfassung, weil die Songs im Deutschen gehen nicht. Denn es ist einfach, es sind die Besten der Besten, die da mitspielen. Zwei von den Stimmen haben bei dem Musical Hamilton, waren in dem Originalcast, das Musical über den Gründungsvater der USA, Alexander Hamilton, David Diggs und Leslie Odom Jr. Und David Diggs, das ist nämlich auch noch toll, spielt ja eine Frau. Und da sind so viele einfach Grenzen, die einfach so ignoriert werden. Geschlecht, Hautfarbe, es geht so wild durcheinander, aber ohne, dass es jemals ausgestellt wird, sondern mit einer so großen Selbstverständlichkeit und so liebevoll gezeichneten Charakteren. Ich finde es einfach eine ganz grandiose Serie.
Also ich finde alles, was Henrik sagt eigentlich, es passieren noch Wunder. Ich würde das extrem unterstreichen, aber ich möchte so schwärmen wie Susanne, was einfach nicht irgendwie, es geht nicht. Ich habe lange Zeit überlegt, weil ich mag zum Beispiel Bob's Burgers sehr und was jetzt bei Central Park bei mir ein Problem war und Henrik hat das in seiner Zusammenfassung ganz gut auf den Punkt gebracht, ist, dass das eine Serie ist, die sagt, in der ersten Staffel erzähle ich eine Geschichte. Und ich würde jetzt die These aufstellen, dass für solche Erwachsenen-Cartoons, was es letztendlich auch ist, das vertikale Erzählen nicht funktioniert. Also die Serien, die ich mag, die Animationsserien, die ich mag, da beginnt jede Folge mit einer komplett neuen Geschichte und die Ausgangslage ist immer wieder dieselbe. Und daraus hast du auch die Möglichkeit, die Grenzen zu verschieben, auch mal radikaler zu werden. Ich fand auch die Zitate, auf Grundlage dessen so eine Serie ja nur funktioniert, sehr sachte, fast schon seicht. Also es fehlt mir die Grenzüberschreitung. Dennoch mochte ich die Bösen hier, ne? Bitsy Brandham gesprochen von Stanley Tucci. Die sind schon ganz gut getroffen, aber es fehlt noch so das letzte Fünkchen an Moderne vielleicht im Cartoon-Geschäft.
Aber du hast doch, also es ist doch eigentlich jede Folge hat doch eine einzelne Geschichte, die sie erzählt.
Ja,
aber hat es man aber diesen allumfassenden Handlungsrahmen.
Genau.
Bitsy,
die Geschichten sind aber Central sehr Park dünn. Kaufen, ne?
Die sind sehr dünn, die Geschichten dünn. Drumherum.
Ja. Na, es ist ein Musical, das darf man nicht vergessen. Es sind sehr viele, der musikalische Anteil ist toll und anders als bei dieser Serie, die wir vorher hatten, sind diese Songs wahnsinnig toll. Die sind lustig, ernsthaft, sind grandiose Melodien. Ich sage nur, Weirdos make great superheroes. Es ist ein einziger Ohrwurm.
Oh, Susanne. Und, aber weißt du, wer diesen Song geschrieben hat? Eine gewisse Sarah Bareilles, die für Little Voice zuständig war.
Ouch.
Ja.
Ja. Naja, heißt ja nicht, dass die Menschen nicht Talent haben können. Sie kam offensichtlich nicht zum Blüte. Und ich will aber, nur noch sagen, dass das Tolle ist, dass diese Musik ja auch eingesetzt ist wie so ein griechischer Chor. Er kommentiert die zentralen Themen der Serie und ist so ein bisschen allwissender Kommentator. Der Erzähler singt ja auch Birdie, aber hinterfragt sich immer wieder selbst und kommentiert sich selbst. Das ist einfach lustig, smart. Sehr intelligent.
Also ich bin da auch voll und ganz bei Susanne. Ich habe diese Serie auch, natürlich, es ist kein großer Wurf, aber sie ist einfach charmant, sie macht Spaß und ich hatte irgendwie, bis ich die Serie das gesehen habe, gar nicht das Gefühl, dass sie mir fehlt, aber jetzt, wo ich durch bin, fehlt sie mir tatsächlich so ein bisschen. Das Einzige, wo die Serie ein bisschen in die Tonne gegriffen hat, ist tatsächlich mit einer Stimme, also mit einem Voicecast. Da gab es in Amerika auch einen kleinen Shitstorm, weil die Tochter der Familie wird von Kristen Bell gesprochen. Und die ist hier besetzt als Schwarze, also spielt die Tochter. Und das hat so ein bisschen den Shitstorm in Amerika gegeben, weil es hieß, es gibt so viele talentierte schwarze Broadway-Musik-Sängerinnen, die vielleicht der bessere Cast gewesen wäre, das, glaube ich, für die zweite Staffel hier auch umbesetzt wird.
Ja, es ist
schon eine politische
sicher.
Entscheidung. Ich glaube trotzdem, dass die Stimme gut funktioniert.
Henrik, ich wollte noch auf eine Sache hinaus. Meinst du nicht, dass diese exklusive Hollywood-beladene Voicecast nicht auch ein Problem ist? Weil die Cartoons, die zum Beispiel ich mache, die Erwachsenen-Cartoons, die haben hin und wieder eine bekannte Stimme, aber es ist halt nicht nur das. Und so stehen dann vielleicht auch doch die Figuren im Vordergrund und nicht die Menschen dahinter.
Die Idee ist ja ein bisschen entlehnt vom animierten Kinofilm, ne? Wo es schon lange gemacht wird, wo damit auch geworben wird, was jetzt hier mal in Serie gemacht wird. Ich finde, es ist, man kann damit mal experimentieren, aber vielleicht hast du recht, vielleicht sollte man eher wirklich auf professionellen Voicecast setzen, anstatt eben dieses Name-Dropping zu machen.
Was ist gegen
schon.
Tolle Stimmen zu sagen?
Na, es ist nicht gegen tolle Stimmen zu sagen, nur die Stimmen sind manchmal die Stimmen und nicht die Figur dahinter. Deshalb sagen wir vielleicht lieber Stanley Tucci als Bitsy. Aber ich würde nie
das ist aber die totale Ironie, wie Stanley Tucci diese lustig gezeichnete kleine Dralle.
Die beste Figur, mit Abstand die beste Figur. Aber die Familie ist übrigens auch nicht dysfunktional genug. Das ist auch hier die Nettigkeit.
Das ist doch toll. Das ist doch super. Die ist ganz charmant. Deswegen finde ich die auch besser als Bob's Burger, weil die ist wirklich dysfunktional. Ja. Die Witze sind viel zotiger. Das hier ist viel liebevoller, weil sie die Figuren so mag.
Ja, aber wenn man nicht lacht, dann ist es ein Problem bei einer Comedy-Serie.
Ich habe total gelacht.
Ich nicht.
Und ich bin nicht in den Keller gegangen.
Nee,
ich
das sind sie auch, Henrik.
Genau. Ich habe dieses Mal auch nicht gelacht. Also ich glaube, wir sind uns einig, die Songs sind gut. So,
ja.
Das ist
wir sind uns überhaupt nicht einig.
Nee, wir sind nicht einig.
Also die Songs sind
bei
toll.
Songs.
Die Songs sind herausragend.
Ach so, ja. Ich will seit einer Stunde nur über Mrs. America reden und du hier nur so konzessionsmäßig, dass ich noch mitmache.
Ich finde,
gesagt.
Wir sollten jetzt
werden. Ach, wir reden gar nicht mehr über Mrs. America. aber ich glaube tatsächlich, ich bin einfach kein Musical-Fan. Ich glaube, das ist der Punkt. Und im Musical ist, glaube ich, nicht mehr viel Platz neben den Songs für gutes Storytelling und vielleicht auch nicht für Gags, ich weiß es nicht irgendwie. Ich glaube, das geht für mich, der eigentlich Animationsserien liebt und das gerne schaut, ist es mir vielleicht, ja, keine Ahnung.
Ich will nur kurz sagen, für Musicals, das klingt in deutschen Ohren vielleicht so wie West Side Story oder so.
Nee,
ist
Hamilton. Wir meinen,
Hamilton.
Das ist ja noch besser.
Oder
Waitress. Ja, ja, okay. Hochmodern, all die Emotionen.
Das klingt in deutschen Ohren eher wie Starlight Express.
Ja, oder Phantom
Nein.
der Oper.
Nein,
ja.
Das nicht.
Wir werden die Bewertung nicht singen, das habe ich jetzt beschlossen. Susanne ist noch so erregt und erleuchtet, sag doch.
Ja, top, top.
Anna.
Top.
Henrik.
Ja, also die Serie hat nicht 4 Tops verdient, deswegen sage ich Flop.
Langweilig.
Und ich schließe mich dir an.
Langweilig.
Ihr habt keine Ahnung.
Central Park Staffel 1 zu sehen auf Apple Plus. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, soll jeder in der Runde noch eine Serie bitte kurz vorstellen, die ihn, sie beschäftigt oder noch beschäftigen wird. Wir fangen an, weil es gute Tradition ist, mit Anna.
Ja, ich hätte ja eigentlich normalerweise Normal People genommen, geht aber nicht, weil wir schon drüber gesprochen haben und deswegen werfe ich mal wieder eine deutsche Serie in die Runde, die so ein bisschen aus dem Nichts kam, nämlich die Serie Slöborn von Christian Alvert, der es tatsächlich geschafft hat, mitten in einer Pandemie zwei Jahre vorher eine Pandemie und deren Verlauf vorwegzunehmen. Eine ZDF-Neo-Produktion, hoffentlich noch in der Mediathek, beziehungsweise auch auf DVD erhältlich, wo wir eigentlich das vorgespielt bekommen, ein bisschen mit einem tödlicheren Ausgang als das, worin wir uns gerade befinden.
Okay, dann macht Susanne weiter.
Ich mach weiter, okay. Ich bleibe in der Nähe des Central Parks, weil es so schön war. Es ist ein ganz anderes Genre, nicht so schön. Eine Dokuserie auf Netflix, Lenox Hill heißt sie. Es geht um das New Yorker Krankenhaus Lenox Hill in der Upper East Side. Die Serie begleitet vier Ärzte und Ärztinnen in der Neurochirurgie, der Notaufnahme und der Geburtshilfe. Ist ein wahnsinniger Einblick in das System Krankenhaus. Und leider auch mit sehr aktuellen Bezügen. In den letzten Folgen bricht dann nämlich das Coronavirus aus und bringt ja fast das New Yorker Gesundheitssystem zum Kollabieren.
Soweit Susannes Tipp. Jetzt Henrik.
Ich bleibe beim Thema Animationsserie und ich habe es ja eben schon gedroppt. Also ich schaue gerade mit großer Freude die vierte Staffel Rick and Morty. Eine der allerbesten Animationsserien. Total durchgeknallt, wahnsinnig voll, schnell erzählt, vom großartigen Dan Harmon gemacht. Jede Folge steckt so voller Anspielungen, dass man sie dreimal schauen kann und man bekommt noch nicht alles mit. Es ist wahnsinnig schnell. Und wie Patrick eben schon sagt, es ist eine vertikal erzählte Serie. Jede Folge setzt neu an und es ist trotzdem so schlau und so gut. Also Rick and Morty, vierte Staffel.
Und du, Patrick?
Ich stelle eine Serie vor, die es geschafft hat, eigentlich das Unmögliche geschafft hat, nämlich bei den britischen BAFTA Awards Fleabag zu schlagen in der Kategorie beste Comedy-Serie. Die Serie heißt Steph Lads Flats mit Jamie Dimitrion, der so als neuer Steve Coogan gefeiert wird. Er spielt einen Immobilienmakler und die Serie ist sehr dokumentarisch angelegt, denn es geht um den horrenden Immobilienmarkt in London und dann wird in richtigen Immobilien gefilmt und die Leute machen ihre Witze. Das ist schon eine sehr, sehr tolle Serie.
So, soweit Patrick. Damit geht das Serienquartett zu Ende. Vielen Dank an unsere Gäste, Anna Wollner und Henrik Evert.
Sehr gerne.
Gerne.
Und nach 16 Uhr, nach den Nachrichten, hören Sie dann die Echtzeit, das Magazin für Lebensart.
Viel Spaß dabei wünschen Patrick Wilinski
und Susanne Burg.